Der Vier-Augen-Podcast.
Hallo zu Folge 24 vom Unter-Vier-Augen-Podcast. Wir sind wieder da, also wir, das sind Johannes, ich und natürlich auch der
Marius, hallo zusammen. Hast du schon mal überlegt, dass wir die Begrüßung vielleicht mal ein bisschen variieren könnten? Oder meinst du, das ist immer noch so catchy und passt?
Ich weiß es nicht. Nächstes Mal machst du die Begrüßung, genau. Und dann gucken wir mal, ob das was da dann dabei rauskommt. Wir hatten gerade in der Vorbesprechung schon, nächste Folge ist 25, also 25. Ja. Folge, ja, schauen wir mal. Da darfst du dann mal ran, das ist doch auch eine gute Idee.
Genau,
ja.
Alle 25 Folgen darf ich mal die Begrüßung machen, das ist doch schön.
Aber jetzt sind wir erstmal bei der 24 und in dieser Folge wollen wir uns mal so ein bisschen auch mit Service-Gedanken der Frage widmen, wie informiert man sich eigentlich heutzutage über Filme und alles, was so drumherum passiert, natürlich auch Serien und so weiter. Früher war das eine klare Geschichte, man hat sich vielleicht eine Zeitschrift abonniert, heute Printprodukte eher nicht mehr so, geht alles online. Und da haben wir mal geschaut, auch selber uns hinterfragt, wie informieren wir uns, wo sind wir unterwegs, wo beziehen wir unsere Informationen her, und das wollen wir heute einfach mal auch an euch weitergeben, weil wir denken, da sind bestimmt ein paar interessante Informationen auch dabei, die euch interessieren könnten. Aber fangen wir einfach mal wirklich in unserer Anfangszeit des Kinogehens, des Filmeschauens auch an. Wie hast du dich früher über Filme informiert? Wie wusstest du, dass Film XY im Kino läuft und so weiter?
Ja, das war ja zu einer Zeit, wir sind ja so alt, da gab es noch kein Internet, als wir Kinder und Jugendliche waren. Also als wir Jugendliche waren, gab es es schon, aber halt nicht flächendeckend, sondern nur an irgendwelchen Informatik-Universitäten. Also bei uns war das halt so, wir hatten eine Tageszeitung, da stand immer sowohl das Kinoprogramm als auch einmal die Woche hatten die dann auch immer Filmkritiken zu den aktuellen Filmen, dann natürlich die Fernsehzeitung, da stand auch immer was drin, also sowohl die Filme, die halt auch im Fernsehen gekommen sind, da war dann auch immer ein bisschen so mit Bewertungen und so weiter, wurde ein bisschen von den Filmen erzählt, von den möglichen Highlights und so weiter, und dann halt für jede Woche, welche neuen Filme ins Kino kommen, die wurden dann auch kurz vorgestellt. Und das waren so die zwei Hauptinformationsquellen zum Thema Film, teilweise auch Fernsehsendungen, also Kinomagazine, alle möglichen, die es gab, wo man dann im Fernsehen informiert wurde, was kommt denn diese Woche ins Kino, hat man dann das auch so mitbekommen. Und was noch ganz wichtig war, wir sind ja als Kinder gerne zu McDonald's gegangen.
Das mag sein, ja.
Ja, und da gab es die Kino-News. Da wurde natürlich auch sowohl über Filme als auch über Musik da informiert, halt sehr, sehr Mainstream-lastig. Aber das war auch damals, vor allem wenn man Kind, Jugendlicher war, eine Informationsquelle.
Ganz genau. Also ich kann das durchaus so bestätigen. Es war wirklich auch damals so, das ist heute irgendwie unvorstellbar, dass wirklich die Lokalzeitungen auch eigene Kinokritiken drin hatten. Also die hatten natürlich das gelieferte Material von dpa, aber in der Zeit, wo ich mein erstes Zeitungspraktikum gemacht habe, war es wirklich auch noch so, dass bei der Lokalzeitung hier bei uns eigene Kritiken geschrieben worden sind, gerade zu den großen Filmen, auch ab und an in Kooperation mit dem Kino dann natürlich, wenn es irgendwas Größeres war. Klar, das kann man ja auch schön vermarkten, kann dann eine Anzeige vielleicht vom Kino drunter stellen, wie auch immer. Aber heutzutage gibt es das so eigentlich in der normalen Tageszeitung eigentlich gar nicht mehr. Die ganz Großen machen das natürlich noch. Also ich selbst bin ja Abonnent von der Süddeutschen. Die machen das noch, dass die Filme natürlich besprechen. Das ist aber dann halt ein Teil vom Feuilleton. Oder wenn es irgendwie eine neue Serie ist, dann steht es auch mal auf der Medienseite zum Beispiel, die es täglich gibt. Aber das ist jetzt keine Geschichte, wo man sich wirklich umfassend informieren kann. Das ist halt natürlich ausgewählt, das sind die ganz großen Filme, das sind vielleicht jetzt die, wo man sagt, ja, das könnte mal Oscar-Kandidat XY werden, wie auch immer. Also die sind da dabei, aber wirklich breit informieren kann ich mich heute auf diesem Weg überhaupt nicht mehr.
Richtig. Also das, weil du gerade gesagt hast, lokale Zeitungen, Tageszeitungen haben dann immer so noch so Leute, die dann wirklich aus der Gegend und ins Kino gegangen sind und über Filme geschrieben haben. Ich habe das komischerweise nie gemacht, aber ich kenne jemanden, der das gemacht hat, der heutzutage selber Filmemacher und Drehbuchautor ist. Also wiederum ganz interessante Fußnote. Der damals auch mir mein sein Leid geklagt hat, was er da für schreckliche Filme anschauen muss. Also.
Ja, da waren bestimmt natürlich auch Sachen dabei, die man sich einfach dann nicht selber rausgesucht hat. Man ist halt dahin
Ja.
geschickt worden und hatte den Auftrag, was drüber zu schreiben. Aber
Genau,
das,
ja.
das ist gerade auch die Geschichte, die ich in der Anfangszeit, als wir die Vier-Augen-Kinoseite gestartet hatten, so für mich auch gemacht habe. Ich habe damals ja längere Zeit ein Praktikum in München gemacht. Da war ich dann einfach mehrmals die Woche im Kino und habe mir auch einfach mal so zum Spaß Filme angeguckt, die ich mir sonst nie angeschaut hätte und dann da Kritiken dazu geschrieben. Und das ist natürlich was ganz anderes, wenn du eine Kritik zu was schreibst, wo du von vornherein mit Interesse reingehst und eine Kritik zu was schreibst, wo du total unbefangen und vielleicht sogar, naja, eigentlich nicht so meins mit der Einstellung rangehst. Also
Ja.
das macht schon was aus, natürlich. Ja.
Wobei man, selbst wenn man jetzt unbefangen ohne jetzt das unbedingt groß geplant zu haben, in den Film reingeht, wird man ja manchmal auch positiv überrascht und von daher ist es auch manchmal, aber ich kann mir vorstellen, dass es das dann auch ein bisschen ätzend und negativ war. Aber es war teilweise auch Filme, wo man dann, da geht man ins Kino und freut sich irgendwie drauf und dann sind die irgendwie ziemlich mies, da denkst du irgendwie hinterher, ja, das hätte ich mir jetzt auch sparen können. Das ist nicht so ein Fun-Gag, wie wir das früher gemacht haben mit Uwe Boll-Filmen, dass wir uns da zusammenhocken und gucken uns
Genau.
ein, zwei Uwe Boll-Filme, wo wir eigentlich schon wissen, wie etwa das Qualitätsspektrum liegt. Das ist natürlich was anderes.
Ja, und du hast schon einen Punkt gerade noch mit erwähnt, als du die Kino-News von McDonald's angesprochen hast. Das ist natürlich der Bereich, über den es schon auch vor 30 Jahren, so lange gibt es die ja schon, möglich war, sich wirklich auch über Filme zu informieren. Mir ist noch eine andere Zeitschrift eingefallen, die ich vorhin auch nachgeschlagen habe, nämlich die Kino und Co. Die gibt es noch nicht ganz so lang, aber die liegt auch heute noch in zahlreichen Kinos einfach so als kostenloses Mitnahmemagazin aus. Und das sind so Magazine, die jetzt nicht dieses hochwertige à la, hier gibt es Filmkritiken und hier kannst du gut und schlecht unterscheiden, daherkommen mit diesem Wink, sondern die einfach nur darüber informieren wollen, was gibt's denn? Und was kannst du dir anschauen? Was hast du für Möglichkeiten? Also im Endeffekt, wie vielleicht so die klassische Fernsehzeitschrift. Also so kommen die eigentlich eher daher. Und die gibt es tatsächlich in der Form ja immer noch. Was es auch immer gegeben hat natürlich, sind dann die Zeitschriften, die eine Etage höher steigen, die also ja wirklich versuchen, ja, bei uns liest du Kritiken, bei uns kannst du auch schauen, welche Filme sind vielleicht wirklich was für dich, welche passen zu dir, wie auch immer. Also die Zeitschrift, die ich über viele Jahre gelesen habe, war die Cinema damals, die du ja natürlich auch kennst. Gibt noch in Deutschland ein paar andere Filmzeitschriften, aber ich fand schon interessant und es zeigt einfach auch diesen Wandel, der da in den letzten Jahren passiert ist. Wenn eine Zeitschrift wie die Cinema mittlerweile noch so Mitte 20.000 Auflage hat und so eine Auflage über die letzten 20 Jahre irgendwie um, keine Ahnung, 90% fast irgendwie abgenommen hat, dann ist es natürlich schon ein Wort und es zeigt genau das, was ich ja auch als Journalist in meinem Beruf immer wieder erlebe. Du hast einfach mittlerweile bei den Leserinnen und Lesern eine ganz andere Herangehensweise. Es geht keiner oder kaum noch einer mehr wie früher in die Zeitschriftenhandlung, in die Bahnhofsbuchhandlung, wie auch immer, und kauft sich dann Magazin. Und natürlich noch weniger haben die Dinger auch fest abonniert, wie es früher war, dass die halt monatlich im Postkasten liegt. Das muss man einfach sich ehrlich mitmachen und muss man einfach so zugeben. Ist so, ne?
Ja, nee, das, was du gerade gesagt hast, im Bahnhofsbuchhandel sich da irgendwie eine Zeitschrift kaufen. Ich mache das ab und zu mal. Ich glaube, ich habe das auch das letzte Mal gemacht, als ich so grob in deiner Gegend unterwegs war, da im Bahnhof. Es war so eine gut sortierte Bahnhofsbuchhandlung, das ist immer ganz nett, wenn man ein bisschen Zeit hat zu warten. Da habe ich mir dann auch manchmal so, was weiß ich, Filmmagazin gekauft. Früher habe ich die Cinema auch gelesen. Die war mir halt nur irgendwann ein bisschen zu mainstreamig. Nochmal zurück zu Kinonews und ähnlichen Veröffentlichungen, ist halt das eigentlich sehr einseitig als positive Werbung für alle möglichen Filme zu sehen. Also egal, was da kommt, da wird irgendwie was Positives draus gezogen und das wird in den Vordergrund gestellt und mögliche Negativpunkte werden dann halt einfach ignoriert.
Naja, im Endeffekt funktionieren die Zeitschriften so, wie bei uns auf der Vier-Augen-Kino-Seite eine Filmkritik, die aber nach der Inhaltsbeschreibung aufhört. Ja, also ja. Du hast im Endeffekt ein schönes Bild dazu, du hast Cast und Crew und du hast eine Inhaltsbeschreibung, um was geht's und das war's. Also prinzipiell ist es das, nichts anderes. Ja.
Nee, und also das ist so eine Gelegenheitsding, dass ich manchmal eben sage, ja, ich kaufe mir da jetzt mal oder jetzt auch einfach so jetzt mal im Buchladen, wenn du da mal ein bisschen guckst und denkst dir, ach ja, das ist da sind jetzt ein, zwei interessante Artikel da drin, da kaufe ich dir mal. Das ist natürlich die Sache. Wenn jetzt die die Leute sich die Informationen über eigentlich fast nur noch übers Internet holen, dann müssen natürlich diese Printmagazine was anderes liefern. Da müssen die vielleicht einfach ein bisschen tiefgreifende Reportagen, Interviews, Kommentare, Analysen bringen, die du zwar theoretisch auch ins Internet stellen könntest, aber das nicht machst, damit eben sich das Magazin auch verkauft. Also die müssen da quasi etwas mehr liefern, mehr Inhalt, mehr Qualität, mehr in die Tiefe gehen.
Ganz genau, also das gilt ja mittlerweile für so gut wie alle Printprodukte, dass du mit dieser einfach Aktualität irgendwie nicht mehr punkten kannst, du musst was anderes liefern und ich habe jetzt schon ewig, muss ich zugeben, in keine Cinema zum Beispiel mehr reingeguckt, ich weiß nicht, wie die Entwicklung in den letzten Jahren da weitergegangen ist, ich habe eben mir nur mal die Reichweite angeschaut und war schon ein bisschen überrascht, dass die wirklich so stark zurückgegangen ist, weil das ist ja schon so im Burda Verlag, auch großer Verlag, wirklich ein Magazin, was, glaube ich, über 50 Jahre schon alt ist. Und dass das natürlich so runtergeht. Die sind aber im Internet auch nicht so wirklich stark. Also das ist ja vielleicht immer so die Frage, was mache ich? Mache ich vielleicht eine Online-Seite mit aktuellen Kritiken und Best-of plus Hintergründe gebe ich dann als Print raus? Aber das scheint nicht der Ansatz da zu sein. Also die Webseite finde ich relativ lieblos, wobei wir ja schon beim Thema sind, es hat sich natürlich alles irgendwie ins Internet verlagert. Ja.
Richtig. Und das hat natürlich den gravierenden Vorteil, dass die Informationen und auch die Kritiken und alles relativ einfach verfügbar sind. Wobei es natürlich auch immer wieder mal, jetzt wenn du jetzt von großen Zeitungen und Magazinen wie Spiegel oder sowas hast, natürlich immer wieder mal so, dass es dann halt hinter einer Paywall ist. Aber das macht ja nichts, dann könnte man ja theoretisch, ich weiß gar nicht, wenn man die Zeitschrift abonniert hat, ob man dann da hinter die Paywall irgendwie kann, wahrscheinlich schon, ohne extra was zu bezahlen. Aber es ist dann die Informationsentnahme ist dann, wie gesagt, viel, viel einfacher geworden und dann auch so ein bisschen unkompliziert, so nach dem Motto, ja, du guck jetzt mal schnell nach, was sagt denn die und die Webseite oder was gibt's da zu dem Film, wie ist denn da die Kritiken oder was eben auch gibt, die sogenannten Kritiken-Sammelseiten, wie im englischsprachigen Raum Rotten Tomatoes oder Metacritic oder sowas, wo du dann eben siehst, wie ist der Film so allgemein bewertet, sowohl von professionellen Filmkritiker und Filmkritikerinnen und eben normalen Leuten, die eben ihre Bewertung da abgeben. Von daher ist das alles leichter verfügbar und lässt sich auch im Endeffekt mehr draus machen. Bei mir ist es ja auch so, ich informiere mich ja auch über verschiedene Webseiten, über Filme. Das hat sich auch ein bisschen geändert. Also so vor.
Genau, also gehen wir doch mal an so einen Musterfall ran. Du hast jetzt einen Film, hast hier den Titel gelesen irgendwie und möchtest jetzt konkret zu diesem Film einfach mal erste Infos einholen. Was machst du?
Also früher war meine erste Anlaufstelle die Internet Movie Database, imdb.com. Das ist es teilweise auch noch, aber die erste Anlaufstelle ist heute Wikipedia. In der Regel die englische Wikipedia, weil über viele Filme gibt es im Deutschen entweder gar keinen Artikel oder nur so einen ganz kurzen, wo so grob der Inhalt zusammengefasst wurde und irgendwie so ein paar zwei Zeilen noch zur Entstehung, dann halt noch so ein paar Zitate aus Kritiken. Das ist dann teilweise ein bisschen lieblos. Es gibt aber auch gute deutsche Wikipedia-Artikel zu Filmen und auch zu Serien, aber das ist eher die Ausnahme. Englische Wikipedia oder was, oder man hat vielleicht irgendwas von eine Filmkritik irgendwo gelesen und oder sucht einfach, man kann manchmal auch einfach googeln und dann findet man irgendwas, weil kleinere Filme haben vielleicht keine Wikipedia-Seite und haben vielleicht nur eine eigene Webseite oder so, aber im Endeffekt erste Anlaufstelle ist Wikipedia. Und dann gucke ich mich eben um auf verschiedenen Filmseiten, die ich immer so regelmäßig ansteuere. Was sagen die dazu? Haben die was über den Film geschrieben? Und so weiter und so fort. Da gibt's, das sind so die klassischen Seiten. Das hat sich dahingehend auch nicht so viel verändert. Wir waren ja schon immer, dass wir immer auf www.filmstarts.de uns umgeguckt haben. Das mache ich auch heute noch, weil das Tolle an Filmstarts ist, die haben zwar sehr viel Mainstream, Blockbuster und so weiter, aber die haben manchmal auch, die gehen auf alle möglichen Festivals und haben da auch dann eher so kleine und teilweise wirklich obskure Filme, die sie da dann sehen und die vielleicht sogar dann irgendwann mal ins Kino kommen oder halt im Stream erscheinen. Und von daher gucke ich da auch immer wieder gern, was gibt's da Neues, auch an Serien. Dann solche Sachen wie filmrezension.de, das ist ja auch so eine Seite, die macht eigentlich fast nur Kritiken. Filmstarts macht ja auch sehr viel News und so weiter und auch eigene Videos. Filmrezension.de genau. Macht nur Kritiken und so ein bisschen Interviews. Und da ist auch immer spannend, was die so sagen. Und wenn wir, wo wir jetzt gerade vorhin bei imdb.com waren, es gibt ja sowas Ähnliches auch auf Deutsch. Die Online-Filmdatenbank ofd.de, das ist eine gute Informationsquelle, um nachzugucken, gibt es den Film als Stream, gibt es den irgendwie auf DVD, Blu-ray oder was weiß ich. Selbst wenn man dann da rausfindet, den gibt es nirgendwo aktuell, ist es auf jeden Fall eine gute Informationsquelle. Da sieht man dann auch, welche Fassungen gibt es auf DVD und auf Blu-ray und dann mit Filmen, wer wieder eher dein Bereich, Horrorfilme, FSK 18, geschnitten, ungeschnitten und so weiter und so fort.
Genau, also da kann man sich solche Informationen auf jeden Fall noch zusätzlich einholen, genau. Also meine Erfahrung so der letzten Jahre ist, ich kann dir da zustimmen, man findet mittlerweile eigentlich wahnsinnig viel bei Wikipedia. Also auch gerade von den Hintergründen, die Besetzungslisten teilweise sind bei Wikipedia ausführlicher als woanders. Also habe ich auch schon mehrfach erlebt. Insofern geht es mir da genauso. Und es ist ja auch so, wenn du einen Filmtitel irgendwie in Suchmaschine eingibst, kommt eigentlich mittlerweile immer zuerst der Wikipedia-Eintrag, es kommt die Internet Movie Database und es ist auch immer noch interessant, das machen die scheinbar mit Suchmaschinenoptimierung richtig gut, du hast relativ weit vorne oft die erwähnte Seite filmstarts.de, wo man dann die erste Filmkritik dazu vielleicht liest. Also die machen das schon gut, die sind da gut dabei. Ich bin auch seit vielen, vielen Jahren schon Nutzer von filmstarts.de und lese da auch immer die Kritiken gern. Finde, die sind auch meistens recht gut geschrieben. Die haben gute Autoren, die im Endeffekt sich auch wirklich mit den Filmen auseinandersetzen. Das Einzige und vielleicht meldet sich im Nachgang mal einer von den Damen und Herren, also man weiß ja nie, und holt sich ein paar Tipps ein. Aber die Seite ist halt ungemein schwer zu bedienen für jemanden, der jetzt nicht gerade so der Surfer ist, der überall hinklicken muss, sondern der meint, die Info sofort finden zu müssen. Also da tut man sich schon manchmal bei denen mittlerweile recht schwer, einfach weil das so ein überbordendes Archiv natürlich mittlerweile auch ist. Das ist die eine Geschichte. Und die andere, du hast es erwähnt, da sind nicht nur Filmkritiken drauf, da sind News drauf, da sind irgendwelche Trailer und was weiß ich mit drauf. Und da hast du natürlich schon das Problem, dass es dann irgendwann sehr, sehr unübersichtlich wird und dass ich auch zum Beispiel das, was ich vielleicht eigentlich von der Seite will, nämlich die Filmkritik lesen, dass ich die erst nach vielen, vielen Klicks durch irgendwelche Rubriken wiederfinde. Und das ist halt natürlich immer ein bisschen schade, aber klar, natürlich, diese Seite ist auch mit Werbe finanziert, die müssen das Geld ja irgendwie auch verdienen, die sind darauf angewiesen, dass da möglichst viele Informationen gebündelt sind, dass Anzeigen dazwischen stehen können, verstehe ich alles. Aber also wenn ich jetzt an so die etwas noch ältere Generation als wir bedenke, die würden so eine Webseite nicht als bedienungsfreundlich bezeichnen. Muss man einfach leider so sagen.
Ja, also bei mir ist es vielleicht ein bisschen Gewöhnungssache, aber es nervt aber halt auch, es nervt aber auch auf anderen Seiten, dass da ständig dann irgendwie irgendwas aufploppt und du sollst dann da dich einloggen und was weiß ich. Das ist dann schon ein bisschen nervig. Was mich vor allem redaktionell, sage ich jetzt mal, an Filmstarts nervt, sind diese teilweise aufmerksamkeitsheischenden, teilweise etwas falschen oder zumindest unpräzisen Clickbait-Artikel mit Schauspieler aus so und so im neuen Actionfilm. Wurde doch irgendwas, schreibt doch einfach den Namen rein.
Ja klar, das ist das Typische, ich soll halt anklicken, weil in der Überschrift was steht, was mich interessieren könnte.
Natürlich. Und was ich mal ganz schlimm fand, das war so vor 7, 8 Jahren, da kam ja auf Netflix eine Serie über den Trojanischen Krieg, Troja, Untergang einer Stadt. Und dann haben die irgendwie ständig Game of Thrones Vergleiche gezogen, wo ich mir gedacht habe, Leute, die literarische Vorlage von Game of Thrones ging Mitte der 90er los, die Geschichte ist Jahrtausende älter, also bitte. Entschuldigung, solche Sachen finde ich dann halt manchmal ein bisschen, okay, ich tue da natürlich mittlerweile auch filtern und manchmal lese ich dann so, wenn ich sage, okay, ja, was ist denn da jetzt, ist da vielleicht doch was Interessantes dahinter, lese ich das schon, aber ich weiß dann schon genau, wo ich gucken muss. Du hast ja im Endeffekt die drei Bereiche, also eigentlich hast du vier Bereiche, aber den Bereich ganz unten über, was weiß ich, Reality-TV-Formate und Soaps und so weiter, das gucke ich gar nicht an. Also ich gucke dann schon Filme, Streaming und Serien, da gucke ich die News mir an und schaue, ob da was Interessantes dabei ist und dann halt die aktuellen Filmkritiken, ob da was Interessantes dabei ist. Manchmal stößt da irgendwie auch einen Film, den man, wie gesagt, gar nicht auf dem Schirm hatte und findet dann, liest die Kritiken dann, oh, spannend, den merke ich mir dann vor und dann mache ich oft so, dass ich mir dann einen Film vormerke und dann kommt der ein paar Monate später ins Kino und ich denke mir, ach ja, stimmt, da habe ich doch damals vor 3 Monaten da auf Filmstarts die Kritik gelesen und dann, da ist, habe ich schon immer wieder sehr gute bis sehr gute Filme dank filmstarts.de wirklich gefunden und von daher muss man sie auch loben, auch wenn man die Seite auch kritisieren darf.
Ja, also ich bin auch nach wie vor bei denen gut dabei, lese da auch sehr gern irgendwelche Informationen und auch Kritiken. Man kann ja auch sich ein bisschen wirklich durchfiltern. Man kann direkt oben in der Navigation auch sagen, ich gehe direkt mal zu den Kritiken und dann sehe ich auch, was sind so die aktuellen und muss mich da nicht irgendwo durchforsten. Und natürlich, klar, es gibt mittlerweile beim Thema Film einfach viele Bereiche. Es gibt Kino, es gibt Serie, es gibt DVD, Blu-ray, Streaming. Also das spiegelt sich bei denen ja genauso wider, wie es im Endeffekt auch auf unserer Vier-Augen-Kino-Seite ist, nur halt auf einem natürlich ganz anderen Output-Niveau.
Ja, das machen die halt auch.
Riesenseite.
Ja, genau, die machen das halt auch weitgehend hauptberuflich, außer dass halt vielleicht noch irgendwie im Team in Erweiterung irgendwelche Praktikanten oder Studenten oder Studentinnen haben, die da halt mithelfen. Aber das Unternehmen ist mittlerweile, schon einige Jahre ist es hauptberuflich. Und von daher ist es einfach ein Medienunternehmen mittlerweile geworden. Ich weiß nicht genau, wie lang das schon so ist, aber ich denke mal schon 15 Jahre oder länger. Und aber es ist trotzdem spannend, da zu gucken. Es gibt dann ja auch noch andere Seiten. Ich lese natürlich auch, weil ich selber ja auch Blogger bin, auf anderen Blogs. Wenn dann Leute, die ich vielleicht sogar schon mal persönlich getroffen habe, über den Film oder die Serie schreiben, dann lese ich mir das mal durch. Und das ist dann auch wieder spannend. Das ist dann halt so der Unterschied. Professionelle Filmkritiken und eben nicht professionelle, so wie wir im Endeffekt auch. Das mal zu vergleichen und dann halt auch mal ein bisschen so vielleicht auch ein bisschen so ungefilterte Meinungen zu hören, die jetzt nicht so in schöne Sätze gekleidet ist.
Ja, du hast ja vorhin auch noch eine andere Filmkritikseite erwähnt, Filmrezensionen war das, glaube ich, ne?
Ja.
Was würdest du denn jetzt sagen, was ist so die Anlaufstelle für jemanden, der sagt, naja, der Blockbuster interessiert mich jetzt gar nicht so, kann der auch auf Filmstarts gucken? Oder sollte der eher sagen, naja, dann gehe ich halt lieber zu der kleineren Webseite?
Ja, also Filmstarts ist eigentlich für beides möglich. Also die haben immer so die neuesten Blockbuster und die aktuell gehypten Serien, aber die haben eben auch kleinere Arthouse-Filme, die gehen, wie gesagt, auf viele Festivals und so weiter und von Berlinale, die sind teilweise auch in Venedig, die sind in Cannes, also die sind überall bei den Festivals, auch bei teilweise ein bisschen kleineren Festivals und gucken sich da Sachen an und sind da sehr offen für alle möglichen Filme. Es sind dann wahrscheinlich halt andere Leute, die schreiben halt dann andere Leute über diese kleineren Filme meistens als vielleicht über die großen Blockbuster. Filmrezension ist da vielleicht ein bisschen Richtung Arthouse, wobei was mich an Filmrezension ein bisschen irritiert ist, dass die halt irgendwie auch die neueste Folge der Krimiserie aus der ARD oder ZDF besprechen, wo ich mir denke, ja, kann man machen, Tatort und so, aber muss ich jetzt wissen, wie gut oder schlecht die neue Folge von, was weiß ich, keine Ahnung, Morden im Norden oder irgend sowas ist. Das interessiert mich jetzt persönlich eigentlich nicht. Da ist die Frage, ist das notwendig? Okay, die machen das vielleicht auch ein bisschen, weil da Leute dabei sind, die das gern machen. Aber das ist ein bisschen, was mich immer so ein bisschen irritiert, wo du immer denkst, ist das jetzt irgendwie ein großer neuer Film oder ist das jetzt halt so der Fernsehfilm oder die 45-Minuten-Folge der Serie, die jetzt da halt die Woche neu kommt? Also das ist dann halt auch, wie gesagt, ein bisschen eher auch Fernsehkritik, die das sie dann anbieten.
Das sind, waren jetzt zwei, auf jeden Fall mal zwei deutsche Filmkritikseiten, die wir genannt hatten. Hast du noch irgendwelche Quellen, wo du sagst, da gibt es auch zum Beispiel gute englischsprachige Kritiken zu lesen?
Also es ist dann, ja, das ist natürlich, ich habe jetzt Rotten Tomatoes und Metacritic genannt, wobei ich dann eher bei Metacritic gucke, was dann so die großen Filmmagazine sagen, halt das sind immer so diese Auszüge, sonst eigentlich jetzt nicht. Es ist dann höchstens so, dass ich dann halt mal mich so ein bisschen durchs Internet suche, was gibt's denn da zu den Filmen in verschiedenen Seiten und dann ist halt dann auch immer wieder was Englisches dabei, dann sind es dann vielleicht auch mal englische Tageszeitungen, also englischsprachige Tageszeitungen oder Magazine und deren Online-Redaktionen, die sich halt das anschauen und dann halt auch viele, sag ich jetzt mal so, die dann so in den Nerd-Bereich gehen, also sprich Fantastik, Comics, Videospiele. Es gibt ja zum Beispiel auch, wo es auch, glaube ich, Kritiken oder wo es auch über Filme und Serien gibt, zum Beispiel so Videospielmagazine wie GameStar, wo ich jetzt zum Beispiel gar nicht weiß, ob es da noch eine Print-Ausgabe gibt oder nicht mehr. Da ist es ja auch immer so ein bisschen mit dabei. Von daher lese ich jetzt da nicht, was natürlich jetzt auch noch eine wichtige Sache ist. Das haben wir ja schon mal so ein bisschen angedeutet. Es gibt jetzt auch so ein richtig schönes soziales Netzwerk für Filmfans, nämlich Letterboxd.
Da genau, das war hier ja auch schon mal Thema, genau.
Genau, ja, da bin ich ja auch aktiv und tue meine Filme, die ich schaue und teilweise auch Miniserien, kann man da auch loggen, tue ich da halt loggen und bewerten und ich schreibe dann immer einen Link zu meiner Kritik auf meinem Blog oder auf der Vier-Augen-Kino-Webseite und mache dann immer einen Auszug und dann bewerte ich das halt. Und da habe ich natürlich auch, da lese ich teilweise auch, da habe ich teilweise auch Leute, du kannst da quasi auch so Leute abonnieren, da liest du halt immer, kannst du immer sehen, was die gerade gucken und was die gerade schreiben. Habe ich teilweise auch Leute, wo ich gar nicht mehr weiß, warum habe ich die eigentlich abonniert. Da ist auch ein Filmemacher. Es sind teilweise auch Filmemacher und Schauspieler und Schauspielerinnen selbst dabei, die da vielleicht nicht unter ihrem echten Namen, aber von dem einen weiß ich zum Beispiel, der letztjährige Oscar-Gewinner Sean Baker von Andorra, der ist da unter anderem dabei, wobei er schon in seinem Profil schreibt, er liest keine Reviews von eigenen Filmen, sondern er guckt und bewertet eben andere Filme. Und da kannst du halt, da lese ich halt auch immer wieder mal englischsprachige Kritiken, vielleicht auch manchmal einfach, ich gehe auf einen Film und gucke dann so, okay, was haben denn so die Leute geschrieben, die ich kenne und was haben denn andere Leute so geschrieben? Da kannst du dann theoretisch dich da durch teilweise hunderte Kritiken da durchlesen, teilweise sind es kurze, dann sind es aber auch längere, auch in allen möglichen Sprachen. Ich lese es natürlich dann nur auf Deutsch und auf Englisch und so weiter, also das ist auch eine wichtige Sache seit, ich würde mal sagen, es ist seit 5 Jahren geworden. Dass man da guckt, ich habe das auch als App auf meinem Handy und da gucke ich dann auch immer wieder mal, was ist denn da gerade so, da gibt es dann auch so den ein oder anderen prominenteren Filmkritiker, wo man dann guckt, wo man dann auch ein bisschen drauf Wert legt, was hat denn der jetzt für eine Meinung dazu, wo man vielleicht auch weiß, oh ja, der ist ein bisschen kritischer, der guckt sich das zwar alles an, von Blockbuster bis ein bisschen ins Arthouse rein, aber er ist ein bisschen kritischer, wo du dann denkst, okay, wenn der das jetzt auch gut findet, ja, das ist ein Indiz dafür, dass es vielleicht dann doch gut ist oder vielleicht auch nicht, das weiß man ja nie.
Ja, also ich finde gerade die Auswertungen der eigenen Sehgewohnheiten da interessant. Ich habe mir das ja, als du du hattest ja im Blog-Eintrag 25 zum Beispiel, das hast du ja auch erwähnt, mal mit drin, dass du einfach da so die Filme von 2025, was du gesehen hast, dass das da schön alles abrufbar ist und wie auch immer. Und wenn man sich dann da wirklich ein bisschen in die Tiefe klickt, das ist schon immer interessant, also nicht nur bei dir, sondern auch bei anderen Nutzerinnen und Nutzern natürlich, weil du dann auch siehst, ja, in welchen Bereichen bewegen die sich denn eigentlich? Also sind es jetzt die, die wirklich eher das Filmgenre Thriller anschauen oder sind es die, die eher so sich im ein bisschen Drama-Bereich bewegen, die eher auf Mystery stehen, die eher Sci-Fi-Filme gucken, wie auch immer. Also du kannst dir schon anhand der Auswertungen, der Statistiken schon ein bisschen so ein Bild machen, ja, in welchem Bereich sind denn die Leute unterwegs? Und ich finde das schon sehr, sehr interessant, auch für einen selber natürlich, nach einer gewissen Zeit, dass man da ein bisschen so ein Review hat, ja, was gucke ich denn eigentlich, was bin ich denn so wirklich für ein Typ im filmischen Bereich, finde ich sehr, sehr interessant.
Ja.
Und
ja,
du hast vorhin auch Rotten Tomatoes natürlich erwähnt, war ja auch schon Thema. Das ist so eigentlich nach Wikipedia oft mein zweiter Anlaufpunkt, wenn ich bei irgendeinem Film bin, weil ich mich immer sehr, sehr für interessiere, wenn ich irgendwas gesehen habe, mir meine Meinung gebildet habe. Ja, wie sieht es denn so der Rest? Liege ich irgendwie auf der gleichen Schiene oder ticke ich total anders? Wir hatten erst vor ein paar Wochen wieder, mir fällt der Titel jetzt gerade nicht ein, einen Film gesehen, wo ich gesagt habe, ja, also so ein Ding müsste bei Rotten Tomatoes doch eine Wertung von über 70 haben, war doch ein cooles Ding. Am Ende hatte das Ding bei Rotten Tomatoes 23% oder was? Und ich dachte mir,
oh, wer
liegt jetzt falsch? Liegen die alle falsch oder fand nur ich den gut oder wie auch immer? Ich weiß es nicht. Aber sowas ist dann durchaus immer interessant, um sich ein bisschen vielleicht ja so einzupendeln. Wie sieht es denn so aus? Also für diejenigen, die es nicht so kennen, zur Info, da gibt es einfach eine Zusammenfassung im Endeffekt bei der Punktewertung, in der Prozentwertung ist es in dem Fall von ganz vielen Filmkritiken und auch von Leuten, die das natürlich dann jetzt nicht professionell machen, sondern die dann eben anklicken können, fand ich gut, fand ich nicht gut, dann ergibt sich eben diese Prozentwertung und dann hast du natürlich Filme, die irgendwie auf hohe 90er-Werte kommen und du hast natürlich auch die Kandidaten wahrscheinlich für die goldene Himbeere, die dann irgendwo bei 10 oder 15 prozentigen Wertungen sind. Und das ist schon interessant gemacht und ich finde es auch sehr, sehr ansprechend aufgebaut, wenn man einfach sagt, ja, ich möchte mich mal vielleicht auch international so ein bisschen durch die Filmkritiken durchklicken, wer schreibt denn da was und wer tickt wie. Also dafür ist Rotten Tomatoes auch eine auf jeden Fall sehr schöne Geschichte.
Genau, und weil es ist ja dann so, ich weiß nicht, bis zu welcher Bewertung ist der Film dann rotten, also verdorben, und ab einer gewissen positiven Wertung ist er dann fresh. Ich weiß nicht genau, ist das 50 oder?
Ja, ich glaube, da wechselt irgendwo dann ja auch das Symbol, was dargestellt wird.
Ja.
Ich meine sogar, das wechselt erst bei 60%. Oh. Da müsste man jetzt mal ein paar hier wirklich durchgucken. Also, ja, ich habe es hier gerade nebenher mal offen. Ja, also du hast immer, glaube ich, ja, das ist ein mit 11%, den wollen wir jetzt gerade nicht so. Ja, aber es gibt auf jeden Fall welche, die zum Beispiel 57% haben, die sind quasi noch nicht in dem Fall positiven Bereich,
wenn
wir so wollen. Ja, also das muss dann irgendwo drüber wechseln. Ja, Und dann natürlich ganz viele auch, die wirklich sehr, sehr hoch bewertet sind. Ach, ich sehe gerade, was der 11%-Film ist. Der heißt zufälligerweise Melania. Da habe ich ja wieder was gefunden.
Die armen Frauen dieser Welt, die wirklich Melania mit Vornamen heißen. Also nicht Melanie, sondern Melania. Da denke ich mir, oh Gottes Willen, du.
Schlimm, schlimm.
Ja.
Das muss ich in den Shownotes nicht erklären, oder?
Nee, das selbst erklären, das ist Allgemeinwissen. So,
es ist wobei nicht sein, allein das Interessante ist, dass es da einen Film überhaupt gibt. Ja, also, aber egal.
Ja, und wer den gedreht hat und so weiter. Und, und ja, und wer da Geld zum Fenster rausgeworfen hat. Anderes Thema.
Ja, aber auf jeden Fall, es bleibt insgesamt auch, natürlich gibt es diesen Film dann auch, er hat 11%, das ist ja schon mal sympathisch. Auf jeden Fall Rotten Tomatoes würde ich auch jedem nahelegen, der so ein bisschen auf Filme steht. Und genauso, da bin ich selber noch nicht, aber ich finde es immer wieder schön, du hast es mehrfach erwähnt, den Letterboxd-Dienst finde ich auch mittlerweile richtig gut.
Ja. Wobei man sagen muss, diese ausführliche Analyse, was du in einem Jahr geguckt hast, die kriegst du nur, wenn du Pro-Mitglied bist. Da musst du irgendwie im Jahr 20 Euro oder so zahlen. Ansonsten kriegst du nur so eine einfache, wie viele Filme und wer waren deine meistgesehenen Schauspielerinnen und Regisseurinnen und so weiter. Und diese ausführliche gibt es eben wirklich nur, wenn du Pro-Mitglied bist.
Das war ich am Anfang. Wobei das ein überschaubarer Betrag ist.
Ja, 20 oder 22 Euro, also weniger als 2 Euro im Monat, das ist keine große Sache. Und da hast du dann auch keine Werbung mehr. Genau, du hast dann auch keine Werbung mehr. Das ist auch eine Sache, die durchaus attraktiv ist, wenn das jetzt nicht so teuer ist. Weil Werbung im Internet ist momentan wirklich, das ist eine ziemliche Pest, muss ich sagen. Also du hast ja nicht so, dass du jetzt dann da oben und unten diese komischen Anzeigen aufploppen, die immer alle gleich aussehen, sondern dass dann teilweise die Webseite selber noch in der Mitte noch von einem Schiebeding da abgedeckt wird. Das ist schon teilweise nervig.
Ja, das ist richtig. Also das ist ja gerade so ein bisschen die Geschichte. Das beobachte ich auch, ja.
Ja, wir könnten natürlich jetzt auch zwischendurch hier einfach Werbung schalten. Da müsstest du dich halt um ein paar Werbekunden kümmern, die dann uns ein bisschen sponsoren, oder wir müssen dann halt irgendein Produkt vorstellen, das für, hinter dem wir dann auch ganz sicher stehen, ne? Haha.
Wer weiß, vielleicht kommt es irgendwann mal so weit. Ja. Ja. Jetzt waren wir ja quasi bei den Filmseiten. Wir haben jetzt so ein bisschen allgemeine Informationen abgearbeitet. Ja, also wir haben Filmkritiken abgearbeitet. Es gibt natürlich noch auch Dinge, die ja ganz, ganz spezielle Interessen oder vielleicht auch Bereiche abdecken. Ich habe noch zwei, um einfach mal so ein bisschen in die verschiedenen Richtungen zu gehen, die ich regelmäßig auch nutze. Die eine habe ich hier auch schon mal erwähnt. Ich interessiere mich immer sehr bei Filmen für die Filmfehler, die so passieren beim Drehen. Ah, ja. Und sowas zum Beispiel gibt es eigene Webseiten für, auch international. In Deutschland gibt es aber eine, die ich sehr gut finde, die auch eine umfangreiche Datenbank hat. Das ist die CHDE. Wenn man da reinklickt zum Beispiel, schön auf der ersten Seite ploppt einem so die Top-20-Liste der Filme mit den meisten Fehlern entgegen. Also um mal zum Beispiel einfach die Top 5 kurz zu erwähnen, da wären wir bei Terminator 2, Titanic, Herr der Ringe, die Gefährten, Indiana Jones, der letzte Kreuzzug und Matrix. Ja, also das sind alles jetzt typische Blockbuster und das sind alles Filme mit jeweils über 80 gefundenen Filmfehlern. Insofern, wer sich für sowas interessiert und da auch selber was beitragen möchte, vielleicht irgendwas entdeckt hat, was noch kein anderer entdeckt hat, der ist dann bei so einer Webseite eben wie die SEA da auf jeden Fall sehr gut dabei. Mhm. Und eine Seite, die ich auch regelmäßig wirklich mittlerweile nutze, wir haben ja vorhin schon gesagt, wir sind mittlerweile nicht mehr nur im Bereich Kino oder DVD oder wie auch immer. Es gibt natürlich auch den großen Bereich Streaming. Und da möchte man oft mal wissen, ja, wo kann ich denn eigentlich jetzt Film XY anschauen? Und eine meiner Anlaufstellen dafür ist immer werstreamt.es, also werstreamt es, wo ich dann im Endeffekt nachschauen kann, Filmtitel eingeben und sehe sofort, er wird auf diesem und diesem Portal angeboten. Ich muss dieses und jenes Abo dafür haben oder kann den zum Beispiel den Film gegen Einzelgebühr auch ausleihen, in Anführungszeichen. Also sowas leisten dann solche Portale auch. Und eben, das ist auch eines derjenigen Portale, die ich dann, wenn ich mal auf der Suche nach irgendeinem Film bin und den gern schauen würde, regelmäßig mal aufrufe.
Ja, da bin ich teilweise auch unterwegs. Da ist aber auch die ofdb.de ist da auch gut mit dabei. Die ist dann teilweise auch ganz aktuell. Aber da gibt's mehrere, da gibt's Just Watch und so weiter, also da gibt's ganze Reihe von Seiten, die, wo man sich da informieren kann, wo man aktuell was streamen kann. Das ändert sich ja manchmal von einem zum nächsten Tag, wenn dann irgendein Film bei dem und dem Anbieter rausfliegt oder so. Da muss man mal gucken. Ist dann auch oft.
Ja, es ändert sich ja auch regelmäßig, ja, das stimmt. Aber eben, also da kann keiner mehr für sich so den Überblick im Endeffekt behalten. Und natürlich haben sich das dann irgendwelche Dienstleister auch zu eigen gemacht, die Geschichte, und sagen, ja, wir informieren halt unsere Besucherinnen und Besucher darüber, wo kann ich den Film schauen. Also finde ich auch einen ganz schönen Service eigentlich. Ja. Mhm. Also wir sind im Endeffekt bei dem Fazit angekommen, was, glaube ich, schon nach der ersten Minute im Endeffekt klar war. Es hat sich sehr, sehr viel einfach ins Internet verlagert. Wir sind beim typischen Printprodukt nicht mehr. Wenn, dann sind die wirklich mittlerweile eher so in speziellen Bereichen unterwegs oder müssen Hintergründe liefern, um überhaupt noch die Leserinnen und Leser anzusprechen. Ich fand es sehr interessant. Ich habe bei der Vorabrecherche eine Überschrift gelesen von einem Blogger, der sich mal so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt hat, mit dem wir uns hier beschäftigt hatten. Und der schrieb, früher hatte ich eine Filmzeitschrift, heute besuche ich 10 Websites. Also ja, da ist natürlich schon was dran. Klar, du teilst dich da breiter auf, aber natürlich, du hast auch ganz andere Möglichkeiten. Also mittlerweile, wir hatten jetzt von vom Filmkritikdienst über den Wer streamt was, über ich pflege meine eigene Datenbank und kann dann jederzeit nachvollziehen, was habe ich denn gesehen. Solche Möglichkeiten hattest du natürlich früher nicht und die gab es alle ja auch noch nicht, als wir vor vielen, vielen Jahren mit unserer kleinen Kinoseite angefangen haben.
Ja, das stimmt.
Mittlerweile hat sich da so viel getan und ich denke, jemand, der wirklich Filmfan ist, der hat heute, auch wenn immer über Internet und Co. und alles Mögliche geschimpft wird, er hat einfach wahnsinnig tolle Möglichkeiten. Ja. Und wir waren ja jetzt wirklich nur im klassischen Internetbereich. Wir hätten ja jetzt auch noch, das ist vielleicht mal was für eine kleine Rubrik in einer weiteren Folge, wir hätten auch mal Richtung Social Media gucken können, was sich da natürlich so tut. Also wenn du da bei irgendwelchen, ja, Facebook ist mittlerweile eher out, aber wenn du da bei Insta oder TikTok oder wie auch immer unterwegs bist, da gibt es tatsächlich auch Leute, die sich wirklich so im Schnelldurchlauf und ganz kurz und knapp und richtig gut gemacht mit Filmen beschäftigen. Natürlich, den Bereich gibt es auch. Also mein Fazit so für mich ist, es hat sich einfach richtig viel verändert, aber wir stehen doch eigentlich heute wahnsinnig gut da, wenn wir uns über irgendeinen Film informieren wollen und vor allem auch, wenn wir Filme finden wollen, wo wir noch gar nicht kennen, wo wir sagen, ja, ich interessiere mich für dieses und dieses Genre, lass doch mal gucken, was gibt's denn da Schönes.
Ja, nee, das ist wirklich so. Und ja, Social Media kann dann teilweise auch spannend sein. Ich sehe immer wieder mal auf Instagram, dass dann wirklich so Filmnerds auch dann so kurze Videos machen, die 5 wichtigsten Filme des letzten Jahres, die 5 besten Filme oder einfach nur so ein Slide machen. Also da gibt's auch viel Möglichkeiten, da könnte man dann auch drüber was machen, wobei man auch sagen muss, dass Letterboxd eigentlich auch so ein soziales Netzwerk ist, aber zumindest
hat Anteile davon, ja, natürlich. Ja,
also,
ja.
Aber jetzt nicht so wie Facebook oder Instagram oder TikTok oder was da noch alles gibt, wo ich nicht weiß, weil ich Mitte 40 bin.
Ja, also wir sollten mal vielleicht das als Mini-Rubrik irgendwann mal einfügen. Ich entdecke da immer wieder so schöne Sachen. Auch ich bin ja nicht nur irgendwie Kino und Film interessiert, ich bin auch ein bisschen Literatur interessiert. Da entdeckst du dann selbst in den ganz schlimmen und bösen Weiten von TikTok plötzlich Dinge, wo du denkst, okay, da hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass hier so ein Kanal Zehntausende von Abonnenten hat, der wirklich tolle Sachen liefert. Also man muss nur wissen, wo man guckt und darf sich nicht vom berühmt-berüchtigten Algorithmus halt überall reinziehen lassen.
Das ist beziehungsweise so. Du musst den Algorithmus musst du quasi mit seinen eigenen Waffen schlagen oder halt entsprechend benutzen, indem du immer wieder solche Videos anschaust, dann kriegst du auch immer wieder solche oder ähnliche Videos serviert. So funktioniert das Ganze.
Ganz genau so ist es, ja. So ist es, ja. Okay, aber ich denke, wir haben so ein paar schöne Informationen an euch weitergegeben, wo wir uns informieren. Es gilt natürlich wie immer der Aufruf, wenn ihr entweder damit nicht einverstanden seid oder super tolle Ideen habt, was wir hätten noch erwähnen können, dann immer her damit. Also wir sind ja über zusätzliche Gedanken, Feedback, Kritik und Anregungen immer dankbar und dementsprechend her damit. Wir sind nicht aus der Welt, uns gibt es tatsächlich, wir sind keine KI, mit uns kann man reden, schreiben, wie auch immer, genau.
Genau.
Jetzt hattest du noch als zweite von 3 Rubriken heute noch einen Tipp mit dabei.
Genau, also wir hatten es vorhin von Stream, was ist zurzeit, wo man nachschauen kann, was man aktuell streamen kann. Ich habe eine Empfehlung, eine Serie, die wir letztes Jahr in unserem Die besten Serien der 1990er in der Liste mit auf hatten. Eine meiner, aus meiner Sicht eine der besten Serien der 90er, sondern eine der besten Serien aller Zeiten, die ich aktuell wieder gucke. Twin Peaks, die Serie von 1990, 1991 von Mark Frost und David Lynch, der bekannte Regisseur vieler merkwürdiger, teilweise albtraumhafter Filme. Und Twin Peaks geht es darum, das spielt im US-Bundesstaat Washington, im Nordwesten der USA, in so einer Kleinstadt, ganz nah an der kanadischen Grenze. Und da wird eben eine 17-jährige Schülerin tot aufgefunden, Laura Palmer. Und da Der Hauptplot weitgehend der Serie ist eben, dass der Sheriff und seine Mitarbeiter und ein FBI-Agent, der quasi aus vom FBI abberufen wird, dorthin rauszufinden, wer hat Laura Palmer umgebracht. Dabei lernen Sie und natürlich auch die ZuschauerInnen, dieses Kleinstädtchen mit seinen teilweise kauzigen, merkwürdigen, lustigen, abgründigen Figuren und Plätzen kennen. Und das ist, ich habe das jetzt das zweite, dritte Mal jetzt geguckt. Ich habe jetzt vor kurzem gab es auch ein Review zur ersten Staffel auf Vier Augen Kino. Den Kinofilm, der danach kam, habe ich schon länger mal rezensiert. Und das Tolle ist, die Serie gibt's aktuell nicht nur bei den Streamingdiensten Mubi und Paramount Plus, wo man ein Abo abschließen muss, sondern die Serie gibt's aktuell bis Mitte Dezember 2026 kostenlos in der Arte Mediathek. Und zwar nicht nur die ursprünglichen zwei Staffeln von 1990-91, sondern auch, es gab 2017 eine Rückkehr nach gut 25 Jahren. Und diese Staffel mit noch einmal weiteren 18 Folgen, die ersten beiden haben insgesamt 30, gibt es auch in der Arte Mediathek. Und eben bei Mubi und Paramount Plus. Also ist eine große Empfehlung, ist eine allumfassende Serie. Die ist Krimi, die ist Mystery, die ist Seifenoper, die ist Intrigen, Gesellschaftsdrama und Slapstick-Comedy. Also unfassbar gut und große Empfehlung. Ist halt nicht so, ist klassisches Fernsehen vom Setting her und auf den ersten Blick, aber auf den zweiten Blick eben nicht. Und das macht die Serie zu einer ganz tollen Serie.
Ja, aber das ist doch wirklich ein super Tipp, wenn es das momentan bei Arte da kostenfrei zum Anschauen gibt. Das wusste ich jetzt auch nicht. Also das ist eine coole Geschichte auf jeden Fall, weil klar, Streaming hat nicht jeder und diese Mediathek kann jeder einfach kostenlos nutzen. Ja.
Genau, und das gibt es dort auch sowohl in der deutsch synchronisierten Fassung als auch im englischen Original mit. Ich habe schon mal geguckt, ich habe das ja auf Blu-ray hier zu Hause. Man kann man da noch Untertitel entsprechend, also kann man in Deutsch und Englisch auch gucken.
Mhm. Nicht schlecht, guter Tipp auf jeden Fall. Und wir haben noch eine kleine Rubrik heute dabei und jetzt wird es wirklich gleich abstrus. Jetzt pass auf, ich hab vorher ja in der Vorbesprechung zu Marius gesagt, ich verrate dir mal nicht, was die Zufallskritik hier wird. Also zur Erklärung nochmal, für alle, die es nicht wissen, Zufallskritik bedeutet, wir haben auf unserer Vier-Augen-Kinoseite wirklich massenweise Artikel und ich habe so einen
1200 circa.
Okay, wusste ich jetzt gar nicht, aber okay, du weißt, sehr schön. Ich habe so einen kleinen Knopf im Admin-Bereich, wo ich drauf tippen kann, dann wird mir ein Zufallsartikel angezeigt. Also eben aus dieser riesigen Anzahl wird dann einfach einer dargestellt. Und ich habe dann vorhin da drauf geklickt, dann kam eben ein Film raus. Und da dachte ich, oh ja, das ist jetzt wieder mal interessant, weil oft werden die irgendwelche Dinge da reingespült, die schon irgendwie 20 Jahre her sind. Jetzt kam mal was Aktuelles raus. Und jetzt habe ich aber langsam den Verdacht, dass hinter diesem Zufallsgenerator gar kein Zufallsgenerator steckt, sondern Marius selbst, weil der erwähnt hier gerade David Lynch und jetzt ist die Zufallskritik Lost Highway.
Aha. Die ist ja erst aus dem Februar.
Eine Kritik, die Marius erst im Februar, genau, geschrieben hat. Der Film ist ja schon deutlich älter. Aber die Kritik eben auf unserer Kinoseite ist vom Februar. Jetzt hatte Marius gerade Twin Peaks mit David Lynch, so als dem Ideengeber im Hintergrund. Jetzt haben wir einen Film mit Regisseur David Lynch. Und ich habe den auch vor ewigen Zeiten mal gesehen, aber nachdem du die Kritik relativ frisch geschrieben hast, erzähl doch mal, was dahinter steckt.
Also ich habe den Film, der lief Anfang Februar im Rahmen der Reihe Best of Cinema, einen Abend im Kino, da habe ich den gesehen. Ich kannte den vorher nicht. Ich bin aktuell dabei, mich durch die Filmografie von David Lynch ein bisschen durchzusichten. Ich habe zum Beispiel vor kurzem auch seinen zweiten Spielfilm Der Elefantenmensch und vorher sein Debüt Eraserhead geguckt und gucke mich jetzt gerade durch Twin Peaks und ich habe da so einen Kumpel, mit dem gucke ich dann demnächst dann weitere Filme, was ich auch schon von ihm gesehen geguckt habe und auch besprochen habe auf der Vier-Augen-Kinoseite, ist seine Verfilmung von Dune, der Wüstenplanet. Und Mulholland Drive habe ich auch mal vor Jahren im Kino gesehen, also Lost Highway ist von 1997, es geht um so einen Jazz-Saxophonisten, der ist verheiratet und hat irgendwie so ein bisschen den Verdacht, dass seine Frau ihn vielleicht betrügt und er und seine Frau, die leben da in so einem Haus und kriegen dann plötzlich so komische Videobänder, wo jemand anscheinend erst Ausnahme und dann in ihrem Haus ist und dann irgendwann plötzlich ist die Frau tot und er wird verdächtigt, sie umgebracht zu haben, kommt ins Gefängnis. Im Gefängnis passieren merkwürdige Dinge. In der Zelle hockt plötzlich ein anderer Mann, ein jüngerer Mann, der in der Nacht zuvor irgendwie verschwunden ist. Und da geht's dann irgendwie, da sind dann irgendwelche Gangster im Spiel und ein komischer bleicher Mann, der scheinbar an zwei Orten gleichzeitig sein kann. Und das David Lynch muss man ja verstehen, ist immer alles mysteriös, albtraumhaft und es wird wenig bis nichts erklärt. Der Zuschauer, die Zuschauerin muss sich das selber zusammenreimen. Und das ist, also das Genre würde ich jetzt mal als Neo-Noir, also ein neuartiger Film Noir bezeichnen. Das ist eben sehr, sehr, der Film spielt fast durchgehend bei Nacht. Also es ist wirklich dann auch irgendwie merkwürdig, albtraumhaft, teilweise ist es auch ein bisschen brutal, es ist sehr, sehr stimmungsvoll gemacht, sehr surreal teilweise, dann hat er auch einen tollen Soundtrack, der Film. Von daher, es ist so eine Art, ja, so ein Gangsterfilm, Neo-Noir-Film, der eben mit übersinnlichen Elementen, die nicht erklärt werden, arbeitet, aber man kann sich das so ein bisschen zusammenreimen, was das sein könnte. Warum ist plötzlich dieser andere Mann in der Zelle und warum gibt's dann eine Frau, die genauso aussieht wie die ermordete Frau von dem Jazz-Saxophonisten und so weiter und so fort. Und was hat das mit dem Gangsterboss auf sich? Und am Schluss tut der Film auch einen schönen, die Geschichte auch irgendwie, auch wenn es vieles offen bleibt, auch auf eine schöne Weise irgendwie abschließen. Und daher fand ich den durchaus sehenswert. Vielleicht jetzt nicht David Lynch stärkster Film, da sehe ich dann vielleicht eher andere, die vielleicht noch ein bisschen stärker sind. Aber auf jeden Fall war es die Sichtung im Kino wert.
Hat sich gelohnt, das ist doch das Wichtigste. Genau, du hast ja auch mit 8 von 10 eine wirklich gute Wertung gegeben. Ja, ja. Ich habe die Kritik auch gelesen, dachte gleich, oh ja, ewig her, wäre mal wieder wert, da reinzuschauen. Also ich konnte mich so ein bisschen noch an die Geschichte erinnern. Weiß auch nicht mehr, wann ich den gesehen habe. Ich kann mich nur daran erinnern, so wirklich dunkel, irgendwann in den, es müsste auch Mitte der 90er sein, hat Bill Pullman, der ja da mitspielt, in Independence
Day. Ja, das war vorher.
Ja, genau, war vorher, okay. Und ich habe dann in der Folge eben einige Filme mit Bill Pullman mir angeschaut und da war der auch dabei. Mhm. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund, wie ich zu dem gekommen bin. Also jetzt nicht aus der David Lynch-Ecke, sondern aus der Bill Pullman-Ecke.
Ja. Ja, das ist halt auch so ungewöhnlich, dass der Bill Pullman, der eigentlich eher so, sagen wir mal, weitestens so Blockbuster-Star ist, mit eben Independence Day, noch viel wichtiger, etwa ein Jahrzehnt vorher, Spaceballs, da gibt es übrigens nächstes Jahr eine Fortsetzung, wo er auch wieder mitspielt und sein Sohn auch mitspielt. Der, wie gesagt, er ist dann nicht so, wobei der David Lynch immer wieder ganz bekannte Namen da für seine Filme hat gewinnen können und es ist auf jeden Fall eine spannende Performance von Bill Pullman.
Okay, also dann haben wir jetzt noch ein kleines David Lynch Spezial hier mit eingeplant, sozusagen. Und wenn du da gerade auch fleißig am Schauen bist, dann kann man ja bestimmt mal immer die ein oder andere Kritik von dir zu Filmen von ihm auch lesen. War ja, glaube ich, auch nicht die erste.
Aber genau, die der Witz ist natürlich, es kommt deswegen so oft Sachen von mir raus, weil ich halt am meisten Kritiken geschrieben habe von den, was sind das, 1200 sind wahrscheinlich
800-900 von mir. Ja, ist schon ganz klar, ja. Dann ist eher Zufall, wenn was von mir kommt.
Ja, ich habe halt gestern, als ich mal drin war in der Website, habe ich halt mal geguckt und da habe ich die Zahl mal wieder im Kopf gehabt. Ich wusste so ungefähr, aber naja.
Auf jeden Fall warst du sehr fleißig, das kann man festhalten, genau. Ja, aber dann haben wir jetzt 3 Themen heute mit in Folge 24 gehabt. Wir hoffen, euch ein paar Service-Tipps mitgegeben zu haben. Und ja, das soll es für heute gewesen sein. Wir hören uns natürlich zur Jubiläumsfolge 25 dann wieder. Mal gucken, was wir uns da einfallen lassen. Ich verrate noch nichts, was uns hier im Kopf rumschwebt, aber wir schauen einfach mal. Wir planen doch immer alles im Voraus, Marius, weißt du?
Stimmt, also, ja, alle Folgen bis
alles
Ende.
Alles immer bis ins Detail.
Alle Folgen bis Ende 2030 sind durchgeplant.
So sieht's aus, ganz genau. Also, danke, dass ihr zugehört habt und das war unsere Folge jetzt hier im März und im April hören wir uns natürlich auch wieder. Bis dahin, macht's gut.
Bis dahin, ciao, danke fürs Zuhören, tschüss.